Und eine Notiz an einem Heizkörper im Hotel hat ihn da zu weiteren Gedanken dann gebracht. Da steht, bitte drehen Sie den Heizkörper entweder voll an oder voll ab. Halb aufgedreht leckt er und macht Geräusche. Und dann schreibt er, im Leben vieler Christen quiekt und klappert es. Sie können Glück und Freude nicht lange bewahren. Sie lecken. Warum? Weil sie halb aufgedreht haben. Und dann kommt er zu einem ganz prägnanten Satz. Er sagt, viele Christen haben gerade genug Religion, um einen Konflikt heraufzubeschwören, aber nicht genug, um Frieden zu stiften. Ein halbes Christentum ist ein Problem statt einer Macht. Und Paulus geht es jetzt gerade bei den Kolossen um dieses ganze Christsein, dieses nicht auf Halbmast laufen, sondern das volle Ausleben von dessen, was Gott uns geschenkt hat. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass wir aufgerufen sind, uns nach oben zu richten. Und oben ist Christus. Was wir auf Christus sehen, ganz praktisch. Und nun fährt Paulus weiter. Wir sind ja immer noch im Kolosserbrief, Kapitel 2. Ich lese, also eigentlich Kapitel 3. Ich lese die Verse 5 bis 11. So töten nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnitten oder unbeschnitten, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Sieg übers Ego habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Zuerst hatte ich eine andere Überschrift, muss ich jetzt noch schnell erzählen. Und dann habe ich auf einmal gedacht, wenn das unten am Volkshaus steht, diese Überschrift, die ich zuerst hatte, das könnte viel Missverständnisse auslösen bei uns selbst. Und bei den Leuten, die vorbeilaufen. Die erste Überschrift war nämlich, der alte Mensch hat ausgedient. Oder? Und auf einmal merkte ich, oh, da könnte man ja meinen, der Mensch, der an Alter alt ist. Und nicht der alte Mensch, den Paulus hier meint. So ist das zur Überschrift gekommen. Der Sieg übers Ego. Darum geht es nämlich. Nun werden wir aufgefordert, die Glieder, die auf Erden sind, abzutöten und alles abzulegen. Was meint es nun Paulus mit diesen Gliedern? Er meint bestimmt nicht unseren Körper. Das Christentum ist kein körperfeindlicher Glaube. Beim Christentum geht es nicht um Askese, dass ich meinen Körper peinige, ihm möglichst viel Mühsal zutrage, das gar nicht nötig wäre. Es geht nicht um ein asketisches Leben. Man kann auch mal etwas genießen. Man kann einmal eine Patisserie Mövenpick essen, ohne zu sündigen. Es ist nur die Frage, eben, wo man den Preis dafür bezahlen will. Es geht nicht um diesen Körper. Es geht nicht um eine Körperfeindlichkeit. Es geht nicht um eine Feindlichkeit, dass man im Leben nichts genießen soll. Wenn es jetzt schön Wetter ist, bleiben wir drin, weil wir sollen das Leben ja nicht genießen. Nein, wir sollen die Schönheit der Schöpfung genießen, wir sollen uns daran erfreuen, wir sollen auch mal uns etwas genießen. Paulus sagt ganz deutlich, ich kann gut leben im Überfluss und ich kann auch gut leben, wenn ich zu wenig habe. Weil mein Leben hat seine Bestimmung nicht in dem, dass ich viel oder wenig habe, sondern hat die Bestimmung in Christus. Mit den Gliedern meint also Paulus die Beschaffenheit von uns selbst, von unserem Menschsein. Es geht um Gedanken, um Ziele, um Einstellungen in unserem Leben. Und Jesus sagt das ja mal deutlich, alles, was der Mensch von außen in sich aufnimmt, das macht ihn nicht unrein. Das fügt ihm keinen Schaden zu, wenn es natürlich nicht im Übermaß macht. Was aus dem Menschen herauskommt, das ist das Problem. Das ist die Schwierigkeit. Und was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn eigentlich unrein. Denn aus ihm selbst, das sagt Jesus, aus seinem Herzen kommen die bösen Gedanken. Und mit ihnen, zuerst sind immer die Gedanken, und mit ihnen Unzucht, Diebstahl und Mord, Ehebruch, Habsucht, Niedertracht, Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft. Das alles kommt aus uns heraus. Es geht also um diese Dinge. Es handelt sich um unsere Gesinnung. Aber haben wir jetzt nicht ständig festgestellt im Kolosserbrief in dieser vergangenen Zeit, dass wir nun tatsächlich mit Christus abgestorben sind? Dass gerade die Taufe das Zeichen ist, dass wir tot sind und zu neuem Leben erweckt? Haben wir nicht von einem einmaligen Akt gesprochen, der uns zu neuem Leben herausruft? Das ist alles richtig. Das haben wir alles gesagt und festgestellt. Aber mögen wir uns jetzt fragen, warum kommt jetzt Paulus so massiv und sagt, wir sollen jetzt die Glieder abtöten? Sind sie denn jetzt nicht schon tot in der Taufe? Warum müssen wir sie dann noch töten? Das ist alles richtig. Wir sind schon tot und wir sind mit Christus auferstanden, aber trotzdem sollen wir unsere Glieder töten. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das an einem Beispiel deutlich machen kann. Ich habe eins gefunden, aber verzeiht mir, wenn es nicht das Beste ist. Mir ist plötzlich so beten dann der Muni in den Sinn gekommen. Wissen alle, was ein Muni ist? Ein Muni. Ein Stier. Sag mal Muni. Und ein Stier oder ein Muni, der hat unheimliche Kraft. Und der Muni weiß das gar nicht selbst, dass er so eine Wahnsinnskraft hat. Und wenn ein Muni einmal seine Kraft entdeckt, die er hat, dann muss ihn der Bauer töten. Weil er so eine Kraft hat, es ist gar nicht mehr möglich, das in Zaum zu halten. Aber der Muni kann ein ganzes Leben lang leben, ohne zu wissen, was er wirklich für eine Kraft in sich hat. Aber in dem Moment, wo er würdig wird und entdeckt, was er für Fähigkeiten hat, dann wird das Tier so gefährlich, dass man ihn abtun muss. Das Beispiel hinkt jetzt, weil es eigentlich umgekehrt ist, oder? Also uns muss man nicht beseitigen, wenn die Kraft Gottes in uns zur Wirkung kommt. Aber was hier der Paulus meint, ist genau das. Er sagt, ihr seid jetzt tot. Gott hat alles für euch bereit gemacht. Aber jetzt lebt dementsprechend. Seid euch bewusst, dass ihr jetzt die Kraft habt, das Böse von euch wegzuschieben. Ihr habt die Kraft, das für tot zu erklären. Ihr habt die Kraft, das alte Leben abzulegen, weil Gott die Grundvoraussetzung geschafft hat. Ihr seid wirklich schon tot und jetzt lebt auch als solche, die tot sind und zu neuem Leben erweckt. Der Christ wird aufgefordert zu tun, was schon geschehen ist, anzunehmen, was durch Gott an ihm getan ist und nun im Gehorsam das in der Taufe ihm gegebene Leben zu ergreifen. Die Bekehrung, oder durch die Bekehrung wurden wir nicht unseres Verstandes enteignet. Die Taufe macht uns als Christen nicht unmündig. Wir sind nicht zu Marionetten geworden. Das ist das, was wir gerne hätten. Theoretisch, nur praktisch nie. Wir hätten gern, dass nachher alles vollautomatisch läuft. Aber dann würde uns Gott ja nicht ernst nehmen in unserer Persönlichkeit. Dann würde er uns nicht ernst nehmen als Geschöpfe, die er geschaffen hat, als ein Partner ihm, zu ihm. Das heißt, Gott mutet uns zu, dass wir aus dem, was er uns gibt, etwas machen. Und dass wir aus dem, was er uns gibt, auch so leben, wie es ihm gefällt. Der von Gott erneuerte Mensch muss nicht sich von seinen Trieben bestimmen lassen. Und Paulus schreibt das den Römern: Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Der Mensch, der durch den Glauben an Jesus Christus erlöst ist, der kann leben, so wie es Gott gefällt. Gott hat ihm alles gegeben, was er dazu braucht. Und das sollen wir wissen. Von dieser Wirklichkeit aus sollen wir leben, das ist ganz entscheidend. Ich komme dann noch darauf zurück, wenn es darum praktisch geht, wie wir dann töten. Das ist dann die nächste Frage. Ja, wie töten wir dann? Wie legen wir ab? So muss diese Aufforderung verstanden werden. In Vers 6 und 7 sehen wir ja, um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet, aber jetzt durch die Taufe lebt ihr nicht mehr darin. Also dann wandelt auch nicht so, lebt auch nicht so. Dann lebt eben nach dem neuen Konzept. Wenn ich auf dem Land bin, dann laufe ich. Wenn ich im Wasser bin, dann schwimme ich. Und wenn ich im Wasser laufen will, dann habe ich riesige Probleme. Und wenn ich an Land schwimmen will, habe ich noch größere Probleme. Also jetzt seid ihr nicht mehr auf dem Land, sondern jetzt seid ihr im Wasser, jetzt schwimmt auch und lauft nicht. Das sagt der Paulus. Ihr seid versetzt, ihr seid verändert, aber dann verhaltet euch auch so und lebt dementsprechend. Alles, was Gott beleidigt und uns letztlich schadet, soll der Vergangenheit angehören. Und vielleicht noch ein Gedanke zu dieser Sünde. Schlussendlich ist Sünde zuerst einmal das, was Gott beleidigt. Das als zweites, das, was mir vielleicht schadet. Es geht um die Ehre und die Heiligkeit Gottes, nicht immer um uns. Es ist Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht, die Paulus hier nennt. Das Römische Reich zeigte sich damals durch einen enormen Sittenzerfall aus. Wir meinen immer, unsere Zeit sei verkommen. Das ist schon auch richtig. Aber es ist falsch, wenn wir meinen, dass die Zeiten früher besser waren. Das ist ein Märchen. Das kann ich euch sagen. Da müsst ihr nur in der Geschichte etwas nachlesen. Das ist wirklich ein Märchen. Die Menschen waren früher nicht viel besser als heute. Es waren genauso Menschen, genauso mit den gleichen Problemen wie wir. Die Römer kannten, der große Spruch ist ja von den Römern bekannt, Brot und Spiele. Und man sieht, wie der Sittenzerfall da in Gang war. Da schreibt zum Beispiel einer als so eine Analyse der Gesellschaft. Da sagt er, da ist in der Fremde übersee die Wollust eure Begleiterin, deren immer wiederkehrendes Aufflammen leicht irgendwo, ohne dass ihr es erfahrt, schon bei ganz flüchtigem Geschlechtsverkehr Kinder in die Welt setzt. Also da gab es viele Kinder im Römischen Reich, die wussten nichts von ihren Vätern. Durch flüchtigen Verkehr. Und das Argument, das er dann hier einbringt, ist, und das führt schlussendlich zu Inzest, weil dann schlussendlich sich Geschwister treffen werden und miteinander wiederverkehren und so weiter und so fort. Es war ein enormer Sittenzerfall. Oder man veranstaltete Spiele. Heute haben wir den Fernseher, wo wir so Sachen sehen. Aber da hat man keinen Fernseher. Was hat man gemacht? Man hat riesige Spiele gemacht. Da hat ein Kaiser, der Kaiser Claudius, einen See bauen lassen. Einen See, einen riesigen See. Und um diesen See einzuweihen und die Bevölkerung etwas zu belustigen, hat er Schiffe aufstellen lassen. 19.000 bewaffnete Männer auf diese Schiffe geholt. Und hat die gegeneinander kämpfen lassen. Und all ganz Rom ist zusammengelaufen und hat an diesem Spektakel zugeschaut. Und das waren nicht Gummigeschosse, sondern da floss echtes Blut, da sind Tausende von Menschen gestorben und die Leute haben zugeguckt und an diesem Spiel sich belustigt. Da hat man einfach 19.000 Gefangene genommen und die aufeinander gehetzt. Und die überlebt haben, die hat man dann noch leben lassen. Die übrig gelassenen, die durften dann noch das Leben behalten. Das war die Zeit, in der die Gemeinde in Kolosse lebte. Wollust, Schaulust, Gier, Habsucht. Es war nicht groß anders als heute. Es ist auch nicht immer leicht in unserer Zeit, uns von all dem fernzuhalten. Wir haben genügend stille Verführer. Wir werden mit Botschaften bombardiert von der Werbung, von Filmen, von Literatur. Die Werbung, die uns dauernd sagt, was wir noch brauchen, um glücklich zu sein. Was uns noch fehlt. Die Werbung, die zielt ja darauf ab, uns irgendetwas zu vermitteln. Wenn du das hast, dann bist du dann wirklich ein besserer Mensch. Oder dann hast du es besser als die anderen. Oder dann bist du schöner und anerkannter. Und ständig werden wir bombardiert. Wir werden durch Filme ständig bombardiert mit Gedankengut, das uns eigentlich fremd ist. Und wenn ich etwa in einer Woche den 15. Film gesehen habe, wo nur noch Patchwork-Familien drin vorkommen, dann ist auch die Gefahr bei uns, dass für uns das plötzlich als normal gilt und wir auf einmal hinterfragen, ob dann das, was Gott sieht, nicht so etwas stur sei. Es ist gar nicht so einfach. Für uns heute. Ständig werden wir mit diesen verschiedenen Gedankengut konfrontiert. Und dann noch klar zu sehen, was eigentlich Gott sich gedacht hat, ist gar nicht so einfach. Und auch zu widerstehen. Weil manchmal sehen die Leute auf der Werbung wirklich glücklich aus. Man könnte sogar glauben, dass das, was da steht, wirkt. Gar nicht so einfach. Was Paulus besonders hervorhebt hier, ist die Habgier. Und die stellt er mit dem Götzendienst gleich. Was Habgier ist, möchte ich an einer kleinen Geschichte mal verdeutlichen. Ein Jude kam zu seinem Rabbi und sagt, Rabbi, ich bin entsetzt. Gehst du zu einem Armen, er ist freundlich, er hilft dir, wenn er kann. Gehst du aber zu einem Reichen, der sieht dich nicht einmal. Was ist nur mit dem Geld? Da sagt ihm der Rabbi, komm mal ans Fenster. Guck mal durchs Fenster, was siehst du? Dann guckt er durchs Fenster und sagt, ja, da sehe ich eine Frau, da ist ein Wagen und da ein Kind. Und sagt, ja, ist schon gut. Und jetzt guck mal in den Spiegel, was siehst du da? Und dann sagt der Ding, ja, da sehe ich nichts, da sehe ich einfach mich. Dann sagt der Rabbi, siehst du, so ist es. Das Fenster ist aus Glas gemacht. Und der Spiegel ist auch aus Glas gemacht. Kaum legst du ein bisschen Silber hinter die Oberfläche, schon siehst du nur noch dich selbst. Das ist Habgier. Nur noch mich selbst, nur noch für mich. Das ist Götzendienst in Reinkultur. Und nun eigentlich die Frage, die wahrscheinlich viele interessiert, ist aber, wie macht man das jetzt nun, das Abtöten? Wie könnte das aussehen? Ich habe das an vier Punkten, vier Stichworte, in der Hoffnung, dass sie sich die vielleicht merken können. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass das unanfechtbar ist. Und dass es keine besseren Punkte gäbe. Ich habe sie einfach herausgefunden. Das erste ist die Stellung. Wenn ich etwas abtöte, dann muss ich mir zuerst bewusst sein, wer ich bin. Dass ich eben ein Kind Gottes bin. Dass ich eben nicht auf dem Land gehe, sondern zum Wasser gehöre. Dass ich in einer Sonderstellung bin. Wenn ich mir der Stellung bewusst bin, dann merke ich auch plötzlich, dass das, was ich vielleicht tue, nicht zu mir passt. Dass es eigentlich etwas Fremdes ist. Ich habe mal gehört, da hat eine Frau gesagt, mir hat mein Vater immer gesagt, ich bin ein Dummchen. Ich habe mein Leben lang von ihm nichts anderes gehört als, du bist ein Dummchen. Nicht einmal habe ich von ihm gehört, dass er mich liebt, nur immer, ich bin ein Dummchen. Und die Frau sagt, ich habe mittlerweile einen Hochschulabschluss und bin Lehrerin und unterrichte Leute. Und ich kriege das nicht los, ich bin ein Dummchen. Noch heute denke ich von mir, ich bin ein Dummchen. Und können Sie sich vorstellen, wie ein Dummchen sich verhält gegenüber anderen Menschen? Wenn ich jemanden gegenübertrete und in meinem Gedanken kommt gleich, ah ja, ich bin ein Dummchen. Der muss das ja merken. Oder ob ich jemand anderem gegenübertrete und weiß, mein Vater ist der Schöpfer vom Himmel und der Erde und ich gehöre zu ihm. Das muss mir mal zuerst klar sein. Vorher muss ich mit Töten gar nichts anfangen wollen. Dann ist das eine Schlacht, die schon von Anfang an verloren ist. Abtöten kann man erst, wenn man sich wirklich bewusst ist, wer man ist in Christus. Und als zweites muss mir auch klar sein, was für ein Kraftpotenzial ich habe. Denken wir da jetzt vielleicht nochmals an das Beispiel vom Stier. Das Kraftpotenzial, das ich habe, das, durch das, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich nicht aus eigener Kraft lebe, sondern aus Gottes Kraft. Und dass für jedes Problem, das ich zu bewältigen habe, und hier geht es ja um Sünden, oder? Es geht nicht um Probleme, die ich jetzt, es gibt ja, wir haben ja andere Probleme im Leben, die nicht Sünden sind, hier geht es jetzt um Sünden. Jede Sünde kann getötet werden. Nicht weil ich die Kraft habe, sondern weil Gott in mich dieses Kraftpotenzial hineingelegt hat. Und wir flüchten uns gerne in die Floskeln, ja, ich schaffe es nicht, ich habe die Kraft nicht dazu und so weiter. Und entziehen uns eigentlich dieser Aufgabe, diesen alten Menschen wirklich für tot zu erklären. Wir entschuldigen uns durch Schwachheit, aber das Problem ist, dass wir unsere Stellung nicht kennen und dass wir und das Kraftpotenzial nicht wahrnehmen, das Gott in uns hineingelegt hat. Aus seiner Kraft ist Veränderung möglich. Durch ihn können wir abtöten, weil er schon abgetötet hat. Und so laufen wir vielleicht das Leben lang wie die Stiere herum, die gar nicht begriffen haben, was für eine Kraft sie haben. Und was für ein Potenzial sie in sich haben. Und sie leben einfach so dahin. Und wir sollen unsere Kraft entdecken, die uns Gott gegeben hat. Und sollen töten, eben was Sünde ist. Und ein dritter Punkt ist die Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit heißt, dass ich ehrlich bin mit mir selber. Dass ich ehrlich bin mit dem, wo ich meine Schwachstellen habe. Dass ich ehrlich bin mit Sünden, die ich in meinem Leben dulde. Und dass ich sie nicht ständig rechtfertige, eben ich bin zu schwach oder ich kann nicht, sondern dass ich mich denen ganz ehrlich stelle. Ganz aufrichtig. Auch Gott sage, ich habe hier wirklich ein Problem, sei es mit Geiz, sei es mit Habgier, sei es mit Stolz, sei es mit der Sexualität, sei es mit Neid. Dass ich ganz aufrichtig bin. Und dass Gott auch sage, dass ich selbstkritisch bin mit mir. Dass ich mich entdecke und merke, das ist wieder typisch, dass ich so reagiere, weil das ist mein Problem. Und nicht so, wie wir das gerne machen, dass wir dann immer das Problem beim anderen suchen, anstatt unseres eigenes zu bewältigen. Da hat einer gesagt, ein Computermensch hat gesagt, ich habe jetzt einen Computer entwickelt, der hat ganz menschliche Züge. Und dann hat der andere gesagt, ja, hat er etwas Intelligenz. Sagt, nein, nein, nein. Aber er kann den Fehler einem anderen Computer zuschieben. Das ist nicht unser Problem. Und der Schlüssel ist Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Das ehrt Gott. Damit ehren wir Gott. Und damit halten wir auch einen Veränderungsprozess in Gang, dass Gott wirken kann. Ihr könnt gucken im Neuen Testament, wenn Jesus spricht, wenn jemand aufrichtig war, hat Jesus immer eine konkrete und direkte Antwort gegeben. Und wenn jemand nicht aufrichtig war, hat er ihn immer eine Frage gestellt. Immer. Dem Nikodemus hat Jesus eine direkte, klare Antwort gegeben, hat gesagt, und wenn du nicht von Neuem geboren wirst, so wirst du das Himmelreich nicht sehen. Der Nikodemus, der ist gekommen, weil er wirklich suchte und eine echte Frage an Jesus stellte. Der war aufrichtig. Der andere, der gekommen ist und Jesus versuchen wollte, hat Jesus nur eine Frage gestellt. Was meinst du, was steht im Gesetz? Aufrichtigkeit, wenn wir aufrichtig sind, so kann sich vieles in unserem Leben verändern. Und wenn wir ehrlich sind, auch uns gegenüber, das müssen wir nicht mit der ganzen Welt, ihr müsst nicht am nächsten Sonntag hier nach vorne stehen und euch outen. Und jeder sagt, was er für ein Problem hat. Aber fangt doch mal bei Gott selber an. Und fangt bei euch selber an, dass ihr euch selber eingesteht. Ich will nochmal eine kleine Hilfestellung geben. Ich werde immer hellhörig, wenn ich bei anderen merke, ich entdecke bei vielen anderen immer ähnliche Probleme. Dann gehen bei mir die Alarmanlagen hoch. Dann kommt bei mir nächstens die Frage, Jürg, ist das vielleicht doch dein Problem? Ich mache das an einem Beispiel deutlich. Ich habe schon Leute erlebt, die haben immer davon gesprochen, die hatten den Eindruck, die ganze Welt ist auf uns neidisch. Der ist nur neidisch auf uns und der ist neidisch auf uns und die ist neidisch auf uns und so weiter. Das ist für mich das beste Anzeichen, dass mit 99%iger Wahrscheinlichkeit das Problem Neid, das Problem dieser Person selbst ist. Weil dass mir ein Mensch neidisch ist, auf die Idee kann ich ja nur kommen, wenn ich den Neid selber kenne. Wenn ich den Neid selber nicht kenne, komme ich gar nicht auf die Idee, dass jemand auf mich neidisch sein könnte. Warum auch? Aber wenn ich ständig mit dem zu kämpfen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass der andere mit dem vielleicht nicht zu kämpfen hat. Das heißt nicht, dass ich nie einmal denken kann, der andere ist mir neidisch. Aber wenn ich praktisch den Eindruck habe, immer ich alles auf diesen Punkt zurückführe, dann muss ich mich mal ehrlich, aufrichtig fragen, habe ich da ein Problem? Und so können wir uns ein bisschen selber kontrollieren, unser Ego etwas besiegen und dann das töten. Und dann das nächste Mal sagen, Jürg, ich weiß, wieso dass du jetzt das denkst über den anderen, weil du eigentlich das Problem hast. Aber wenn du das Problem hast, dann muss es der andere noch lange nicht haben. So würden wir vielleicht auch untereinander oft barmherziger sein. Und wenn wir selber aufrichtig sind mit uns, sind wir auch barmherziger mit den anderen, die ein Problem zu bewältigen haben. Und dann, ein vierter Punkt ist die Neuorientierung. Ich kann natürlich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel will aufzuhören mit Rauchen, kann ich ja nicht sagen, ja, ich danke dir, Herr, und gib mir jetzt die Kraft und ist ja nicht gesund, dass ich rauche. Ich höre jetzt auf und dann gehe ich nach einem Kiosk und kaufe Zigaretten. Da muss ich mich neu organisieren, da muss ich sehen, was ich mache. Siehe dann den Herrn Jesus Christus, sagt Paulus im Römerbrief, und sorgt für den Leib nicht so, dass er den Begierden verfallt. Also guckt, wie ihr lebt. Orientiert euch so. Ich kann natürlich mich füttern, wenn ich dauernd Dinge tue, die mich stimulieren auf eine bestimmte Sache, muss ich mich nicht wundern, wenn ich es am Schluss tue. Also da muss ich mich da zurückhalten. So seid nun Gott untertänig, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ich orientiere mich neu, ich überlege mir, wie ich jetzt das besser handhaben kann. Und das kann auch hilfreich sein, wenn man mit einem Freund oder einer Freundin oder einem Seelsorger beizieht und bestimmte Punkte mal bespricht, wie könnte ich jetzt das Problem in den Griff kriegen. Und vielleicht kann es auch nachahmenswert sein, was die Christen im ersten Jahrhundert praktizierten. Gewöhnlich heißt es, seien sie an bestimmten Tagen vor Sonnenaufgang zusammengekommen und hätten Christus als ihrem Gott einen Wechselgesang gesungen. Durch einen feierlichen Eid hätten sie sich dazu verpflichtet, kein Verbrechen zu begehen, dazu keinen Diebstahl, keinen Raub, keinen Ehebruch zu begehen, kein gegebenes Wort zu brechen, kein zur Verwahrung anvertrautes Gut abzuleugnen. Also da sind die Christen zusammengekommen und haben ganz konkret sich verpflichtet, all diese Dinge wollen wir heute nicht tun. Also sie haben ganz bewusst diese Dinge für ihre Art zu leben als nichtig erklärt. Und das brauchen wir manchmal. Dass wir nicht so tun, als dass wir nie mit dem Probleme hätten, sondern dass wir uns das dem stellen, dass wir durchaus in der Lage sind, einen Diebstahl zu begehen, dass wir durchaus in der Lage sind, neidisch und stolz zu werden. Aber wir können einen Eid schließen, wir können zusammenkommen und ehrlich sein und sagen, jawohl, wir wären dazu in der Lage, aber wir sind neue Menschen und wir pflichten uns, entsprechend diesem neuen Mensch zu leben. Ich will heute nicht neidisch sein, ich will keinen Ehebruch begehen, ich will mich nicht verführen lassen und so weiter. Vielleicht müssen wir wieder lernen, ganz konkret diese Dinge zu nennen, die wir nicht tun wollen, weil wir neue Menschen sind. Paulus greift nochmals das Prinzip der Taufe auf, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also in der Taufe ist der alte Mensch abgelegt, und führt ein neues Leben. Aber wer den alten Menschen noch nicht ausgezogen hat, für den ist das, was hier gesagt wird, völlig unmöglich. Tötet eure Glieder kann man nur, wenn man von Gott erneuert ist. Und das wäre, wie der Paulus an einem Elefanten sagen würde, er solle fliegen. Das ist unmöglich. Das ist nur an Menschen gerichtet, die Jesus kennen und erneuert sind. Und wo diese Menschen erneuert sind, gibt es auch keine Unterschiede mehr. Da gibt es keine Klassenunterschiede mehr. Jesus hat eine neue Gesellschaft gebildet. Da gibt es Herren und da gibt es Sklaven. Da gibt es Griechen und da gibt es Juden. Und da sind sich alle gleich. Keinen Unterschied. Sieg übers Ego. Sieg über das Ego bekommen wir nicht aus eigener Kraft. Das versuchen viele Menschen, aber es klappt nicht. Wir bekommen nur den Sieg durch die Kraft Gottes und dass wir uns bewusst sind, wer wir sind und uns der Sache aufrichtig stellen. Unser alter Mensch hat tatsächlich ausgedient und Paulus sagt im Römer, und so könnte man diesen Text auch zusammenfassen, so müsst ihr euch nun von euch selbst denken. Also da sieht man, wie wichtig das ist, wie wir über uns denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden, stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffe gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes, als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für das neue Leben, das du in uns hineingelegt hast, für die Kraft, die du uns gegeben hast. Und du siehst, wie wir oft angefochten sind, uns oft schwach fühlen, oft unzulänglich. Und da dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, wer wir sind durch dich. Und wir dürfen den Sieg bekommen durch deine Kraft. Und schenke, dass wir wirklich Christen sind, die ganz und gar ihr Leben auf dich stellen und auf dich aufbauen. Hilf uns in der Aufrichtigkeit vor uns selber und vor dir, nach der Aufrichtigkeit untereinander, dass wir ein gutes Klima haben zum Wachsen, zur Veränderung, zur Reifung. Ich danke dir, dass du gnädig und barmherzig bist und dass du ein Gott bist, der gerne hilft, ein Gott, der Kraft gibt, ein Gott, der Freude und Friede schenkt. Amen.